Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Die Europäische Union legt beim Verbrenner aus eine 180-Grad-Wende hin. Ursprünglich sollte das Aus ja bis 2035 fix sein, jetzt wird es aber doch aufgeweicht. Statt eines 100%igen Verbots von CO2-ausstoßenden Fahrzeugen sollen es künftig nur noch 90% sein. Und es gibt einige durchaus komplizierte Extraregelungen. Warum Experten hier von der schlechtesten aller Lösungen sprechen und ob der ohnehin strauchelnde europäische Markt jetzt endgültig zerstört wird, darüber sprechen wir heute mit dem Automobilbranchenexperte Ferdinand Duden. Höfer. Mein Name ist Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast des Standards. Herr Dudenhöfer, 100% eines Endes der Verbrennermotoren der Neuzulassungen ab 2035 sollten es ursprünglich sein. Dann war die Rede kürzlich von 90%, also 10% sollten weiter mit Verbrennern fahren. Und jetzt, ganz frisch, hat die EU-Kommission einen neuen Vorschlag auf den Tisch gelegt, den ich zugegebenermaßen nicht so ganz verstehe. Man will um 90% reduzieren und die letzten 10%, die sollen über grünen Stahl und ähnliches herangezogen werden. Wie können wir uns das vorstellen? Fahren jetzt ab 2035 noch neu zugelassene Verbrennermotoren in der EU oder nicht?
Ja, es werden neu zugelassene Verbrenner geben. Ob das dann Hybride sind oder Vollverbrenner, das liegt bei den Autobauern. Und das, was Brüssel macht, ist ein großes Rechenkunstwerk. Also das sind Rechentricks, die man von außen nicht einschätzen kann, die auch nicht präzisiert worden sind, sondern es waren nur Ideen. Also zum Beispiel grüner Stahl, aber ganz wichtig aus Europa, hilft ihnen, CO2-Boni zu kriegen, mit denen sie dann CO2, was aus dem Auspuff von einem Auto kommt, kompensieren oder neutralisieren können. Also möglicherweise eine Tonne oder 500 Kilogramm grünen Stahl erlaubt ihnen, ein Porsche 911 Turbo zuzulassen, 2035. Oder eine andere Regelung ist eine Bonifikation von Kleinstwagen. Man will Kleinwagen forcieren. Also x kleine Elektroautos erlauben, einen neuen Porsche 911 Turbo auf die Straße zu bringen nach 1235. Also es sind Regulierungen, die man schlecht verstehen kann. Regulierungen, die überhaupt nicht ausgearbeitet sind. Regulierungen, was Pläne sind, an denen man arbeiten will und die natürlich sehr stark protektionistisch ist. Der grüne Stahl muss aus Europa kommen. In Europa werden von der EU-Kommission dann Batterien wieder subventioniert, um dann günstige Batterien zu haben. Also alles, was Donald Trump macht mit seinen Zöllen, ist der EU-Kommission gar nicht so fern.
Mhm. Aber noch einmal, um das wirklich verstehen zu können. Ursprünglich war ja die Rede davon, lange Jahre lang, dass ab 2035 neu zugelassene Fahrzeuge, hier geht es dezidiert nicht um Gebrauchtwagen, keiner muss sein Auto ab 2035 verschrotten, nur weil es einen Verbrennermotor hat. Also es ging um Neuzulassungen. Da sollten nur noch E-Autos zugelassen werden. Diese 90%, von denen jetzt die Rede ist, heißt das dennoch, dass nur 10% Verbrenner, Hybride etc. sein dürfen? Oder dürfen sie in der Anzahl auch mehr sein?
Also wenn 1 Million oder 10 Millionen Autos in der EU verkauft werden, dann müssen 10% davon oder 90% davon, also 900.000, müssen dann batterieelektrisch sein. Und für 100.000 haben wir die Ausnahme, dass die nicht batterieelektrisch sein müssen. Die können, aber die müssen nicht. Das können normale Verbrenner sein. Aber das, was da aus dem Auspuff kommt bei diesen Verbrennern im Jahr 2035, diesen 10%, das soll irgendwie neutralisiert werden oder aufgewogen werden, nicht in anderen Dingen. Also in der Flugzeugbranche, bei den Luftverkehrsunternehmen hat man mal Bäume gesetzt für Flugreisen, die man gemacht hat. Es ist ähnlich so ein bisschen an diese Geschichten, dass man Ausgleichsmechanismen sucht und wie die dann berechnet werden und wie die dann greifen, ist heute völlig unklar. Also es ist eher das, dass man seine Prinzipien aufgibt und dann noch mit Dingen kommt, die vermutlich man selbst heute noch nicht richtig versteht.
Na gut, wie das Rechenbeispiel aussehen würde, wenn ich mit meinem Porsche, den Sie vorbeschrieben haben, von Wien nach Berlin fahren würde, wie viele Bäume ich da pflanzen müsste. Ich glaube, das sparen wir uns an dieser Stelle. Aber was mich interessieren würde, Sie haben vorher schon angedeutet, wirklich durchdacht ist dieser Plan nicht. Was heißt das dann jetzt am Ende des Tages für die Produzenten, für die Händler, aber auch für die Kunden, wenn diese Schwelle überschritten wird? Stehe ich dann beim Händler und der sagt mir, naja, diesen Porsche kannst du jetzt nicht mehr kaufen, weil wir sind schon bei 91%? Oder wie funktioniert das?
Auch das ist nicht gesagt worden. Ich gehe davon aus, dass dann Strafzahlungen an die Autobauer erfolgen, weil sie diese 90% nicht erreicht haben oder weil sie 10% noch aufwiegen müssen, kompensieren müssen mit anderen Maßnahmen. Und wenn dann nicht genügend grüner Stahl aus Europa verbaut wird, muss man möglicherweise dann eine Strafe zahlen. Aber auch das ist nicht gesagt worden. Also diese angebliche Regulierung ist mehr ein Konstrukt, eine Ideensammlung. Wie die konkret aussieht, weiß man nach meiner Einschätzung heute immer noch nicht. Also immer noch Verunsicherung, wie geht es in die Zukunft.
Bei diesen 90%, die ursprünglich ja angekündigt worden sind, haben Sie kritisiert, dass kein Technologiehersteller, kein Autobauer etc. für 10% eines Marktes wirklich sinnvoll investieren würde, wirklich sinnvoll produzieren würde. Das heißt, diese Kritik bleibt aber weiterhin aufrecht, denn daran hat sich ja eigentlich nichts geändert.
Nein, wir lehnen uns zurück. Wir haben Möglichkeiten gefunden, uns auszuruhen, nicht mehr zu schnell in die Zukunft zu gehen, sondern etwas langsamer in die Zukunft zu gehen. Dazu gibt es Rechnereien, die man nicht versteht, auch mit Treibstoffen, die dann CO2-neutral oder halb CO2-neutral sein sollen. Das versteht heute noch niemand. Ich glaube auch die Kommission noch nicht. Da arbeitet man dran, da bastelt man dran. Aber das Grundprinzip ist, wir glauben, wir können uns Zeit kaufen mit der Transformation. Und diese Zeit, die kaufen wir uns nicht, sondern die schenken wir den Chinesen. Die Chinesen gehen weiter mit hohem Tempo in die Elektromobilität voran, mit sehr niedrigen Kosten für die Elektroautos, die weiter kostengünstiger werden. Und alle, die Elektroautos bauen, werden vermutlich ihre Elektroautos in China bauen. Bestes Beispiel ist VW oder Audi. Da gibt es die Strategie in China für China. Also alle Elektroautos oder alle Fahrzeuge, die in Zukunft in China gebaut werden, von VW und verkauft werden, die werden auch in China entwickelt. Man hat ein großes Entwicklungszentrum gemacht. Man arbeitet mit chinesischen Autobauern zusammen. Also Wolfsburg war gestern. Das ist das Problematische an dieser Geschichte. Und wir werden jetzt dadurch langsamer, dass wir Wolfsburg nochmal Zeit geben, München, Ingolstadt oder Stuttgart nochmal Zeit geben, langsamer in diese Zukunft zu wachsen, statt schneller zu gehen, damit wir besser mit dem Weltmarkt und der Weltmarkt ist China konkurrieren können.
Wir haben jetzt beide schon besprochen, dass wir diese Neuregelung nicht so ganz verstehen auf einer technischen Ebene, aber wenn ich Ihren Antworten so zuhöre, dann verstehen Sie es auch rein politisch nicht so ganz. Ich würde hier gerne mit einem Zitat antworten, das kürzlich der österreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer in einem Radiointerview getätigt hat. Ich zitiere ihn hier ganz kurz. Er sagt, die Automobilindustrie, die Zulieferindustrie, ist das Herzstück unseres Wirtschaftsstandortes und es ist eine Frage der Intelligenz, dass wir diese Industrie nicht aus Europa vertreiben und deswegen ist es gut, dass die Produktion, die in Österreich, in Europa etc. produziert werden, die EU auch weiter erlaubt. Herr Dudenhöfer, verstehen wir einfach die Autobauer nicht? Fehlt uns da die Intelligenz, ganz provokant gefragt?
Bei dem Zitat ist ja die Intelligenz so, dass der Verbrenner eigentlich das intelligentere Konstrukt ist und wir mit dem Verbrenner in die Zukunft gehen sollten, aber die Aussichten für den Verbrenner sind beschränkt. Die Welt sieht in der Zukunft so aus, dass es 2 oder 3 Welten gibt, die relativ unabhängig voneinander sind. Das ist einmal die Welt des Donald Trump. Donald Trump hat seine Environmental Protection Agency, also die Umweltbehörde, dort eine Studie machen lassen, bei der das Ergebnis war, dass CO2 für die Menschheit, für die Menschen völlig ungefährlich ist. Also können die 8-Zylinder in Amerika weiterhin 25 Liter Treibstoff verbrauchen, denn es tut ja nicht weh. Das ist die eine Welt, die wird in diese Richtung weitergehen, die wird sich irgendwann erschöpfen. Irgendwann kommen vielleicht die Amerikaner wieder zurück und sehen, dass es doch ganz interessant ist, für die zukünftigen Generationen was zu tun und das Klima zu berücksichtigen. Dann haben wir die Chinesen, die ganzen Asiaten, Die sind vorbildlich. Dort kämpft man gegen den Klimawandel. Dort hat man das Elektroauto weit gebracht und bringt es immer weiter. Das Zweite an dieser Welt, an dieser zweiten Welt China ist, dass sie die Regeln des Autogeschäfts in der Zukunft definiert und schreibt. In China werden in diesem Jahr 30 Millionen Autos gebaut, also Elektroautos und Verbrenner. Aber die Verbrenner sind etwa 50% und die Elektroautos, Plug-in und vollelektrisch, sind ebenfalls ein bisschen mehr als 50%. 30 Millionen von ein bisschen mehr als 82 Millionen, die in dem Jahr verkauft werden. Also Sie sehen die Bedeutung von China. China ist heute schon so, dass man nicht nur für den heimischen Markt, sondern für den Export produziert, in Europa, aber auch in Südamerika, aber auch in den afrikanischen Ländern. Das heißt, das, was man dort als Technologie vorantreibt, dass wir in großen Volumen auftreten und damit zu niedrigen Kosten erschwingbar sein, kaufbar sein. Diese Welt, die wächst weiter. Der asiatische Raum ist der Raum, in dem noch viel Platz ist für Fahrzeuge. China werden in dem Jahr 24 Millionen verkauft. Wir gehen davon aus, dass um das Jahr 2035 das mal 30 Millionen ist und später irgendwann bei 50 Millionen sein wird. Der chinesische Markt ist nicht gesättigt. Auf 1000 Chinesen kommen so um die 200 oder 250 Fahrzeuge im Markt. In den USA kommen auf 1000 Amerikaner 800 Fahrzeuge. Also in den USA können sie nichts mehr verkaufen. Das ist Ersatzauswechslung von den Fahrzeugen, die im Markt. Ähnliches sieht es in Europa aus. Also China ist ein Markt, der nach vorne geht. Der ganze asiatische Bereich geht nach vorne und prägt damit die Automobilindustrie. Und zwischen den beiden sitzen wir so ein bisschen als Sandwich und können jetzt überlegen, wollen wir schnell mit China und der Industrie dort in die Zukunft gehen oder wollen wir so ein bisschen nach Amerika gucken und Donald Trump Botschaft mitnehmen, zu halbherzig mitnehmen, so ein bisschen, die Verbrenner sind ja nichts Schlimmes, wir können sie weiter auf die Straße zulassen.
Ich meine, das Zulassen ist das eine, die Frage ist, wohin man es verkauft. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Verbrenner noch im großen Stil fahren, die Amerikaner, die brauchen eigentlich keine weiteren Autos mehr, der Markt ist, wie Sie gesagt haben, gesättigt. In China gehen die Umsätze der europäischen Automobilbauer zurück. Für was produzieren wir dann eigentlich noch Verbrenner, wenn sie ja offensichtlich im Ausland eh keiner mehr kaufen möchte?
Absolut, ne? Und in China sieht es ja auch so aus, wenn man Verbrenner importiert, muss man noch einmal Strafzahlungen dazu begleichen. Es ist so, dass sich unsere Autobauer überlegen müssen, wie sie mit dem Markt China umgehen. Wer in China nicht erfolgreich ist, hat keine Chance im Autogeschäft. Die Volumen sind so groß, dass man an die Wand gedrückt wird, wenn man nicht in China ist. Und alle deutschen Autobauer haben heute Probleme in China. VW verliert seit Jahren Verkäufe, Audi das Gleiche, BMW das Gleiche, Mercedes das Gleiche. Deshalb hat man bei VW und bei Audi nach meiner Einschätzung eine hochintelligente Strategie sich überlegt und hat gesagt, okay, wenn der Preisunterschied in China so groß ist, wenn die Technologie in China so weit getrieben wird, dann lasst uns doch China isolieren von Europa und wir bauen unsere Fahrzeuge dort mit den chinesischen Autobauern, die in ihrer Produktionstechnik und in ihrer Entwicklung viel schneller sind als wir. Das ist dieser In-China-für-China-Ansatz, der Beispiel Audi hat jetzt ein E5, nennt sich das Fahrzeug, in den Markt gebracht, mit Shanghai Automotive Industry gebaut, kostet um die 30.000 Euro, ein bisschen weniger. Das Vergleich, das Fahrzeug ist ein A6 von Audi mit Elektroantrieb, der kostet 65.000 bis 70.000 Euro. Sehen Sie diese großen Kostendifferenz, die wir haben? Die kann man nur machen, wenn man sich weiter auf den Markt konzentriert. Deshalb ist nach meiner Einschätzung die Brüsseler Geschichte gefährlich. Deshalb glaubt man vermeintlich, sich Zeit zu kaufen, aber man verliert die Zeit, die man sich kauft. Man ist in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht mit besseren Gewinnen bei der Autoindustrie, weil man Investitionen spart und bei den schwächsten Geschäften, die man heute macht, dann mit weniger Investitionen, mit weniger Kosten ein bisschen mehr Profit macht. Für 2-3 Jahre ein bisschen mehr Profit für die Aktionäre bedeutet, langfristig schädigen sich die Unternehmen, weil sie verlieren den Anschluss an den extrem wichtigen Markt China.
Was ich in diesen Erklärungen nicht so ganz verstehe, ist, Sie haben jetzt gesagt, große deutsche Autobauer haben die Zeichen der Zeit erkannt, produzieren beispielsweise in China Elektroautos für den chinesischen Markt. Trotzdem gibt es jetzt eben diese Trendumkehr der Europäischen Union. An wem liegt das? Liegt das an der Politik? Liegt das an den Automobilbauern selbst? Irgendwer muss das ja quasi lobbyieren, dass das so kommt, denn Die Verkäufe sind sie offensichtlich nicht. Die Zahlen geben ihnen ja nicht ganz recht.
Schauen Sie, das ist ein schrittweiser Prozess, der plötzlich in Gang gekommen ist. Ein Element war zum Beispiel, dass man in Deutschland über Nacht die Prämie für Elektroautos einfach rausgenommen hat. Und dann ist uns der Markt zusammengebrochen. Dann haben die sich schlechter verkauft. Dann haben wir politische Parteien wie die AfD, die schon immer gesagt hat, der Verbrennungsmotor ist das Beste, was der liebe Gott uns geschenkt hat. Der Verbrennungsmotor läuft ewig. Und den Leuten, die heute Verbrennungsmotoren fahren, und das sind fast 100%, denen gesagt, pass auf, wir helfen euch, dass ihr den Verbrennungsmotor auch noch in 100 Jahren kriegt. Dann hat sich die Stimmung so langsam gedreht. Dieses Drehen der Stimmung ist bei den Autobauern angekommen, in denen weniger verkauft worden sind. Mercedes, VW, die wollten alle Electric-only machen, hatten da große Gelder investiert. Und dann hat durch die Politik man das gekippt. Die Verbrenner sind weiter verkauft worden. Und jetzt ist man in so einer Situation, dass die Autobauer sagen, wir brauchen Unterstützung. Und dann sind die Söders dieser Welt und die Webers dieser Welt, die glauben, sie können die Welt retten, sie können die Autoindustrie retten, nach Brüssel gegangen und haben in Brüssel eben halt lobbyiert. Und diese Lobby ist erfolgreich. Brüssel zieht den Kopf ein. Brüssel wird unglaubwürdig dadurch und nach meiner Einschätzung sogar ein bisschen lächerlich, weil das, was jetzt an Maßnahmen zusammen diskutiert worden ist, also der Baum vor dem Autowerk, der dann helfen soll, die Auspuffgase wieder zu regulieren oder zu neutralisieren, der ist wirklich eher eine Lachnummer als ernst zu nehmen.
So wie Sie das beschreiben, klingt das aber auch, als wäre es für die Autobauer selbst nicht unbedingt die angenehmste Situation, beziehungsweise dieses Hin und Her kann ja für eine Planung, und Autobauer planen ja nicht in die nächsten 3 Wochen, sondern meistens benötigt Forschung, Entwicklung etc., Vermarktung, ja mehrere Jahre. Das ist ja auch nicht unbedingt super.
Ja, für die Autobauer ist das gleiche Problem. Sie haben einmal langfristig geplant mit den Elektroautos, dann wurden sie auf dem linken Fuß erwischt. Jetzt haben wir eine Regulierung, da weiß keiner so genau, wie es ist. Und am besten ist es, wenn man nicht genau weiß, wo es hingeht, man macht mal gar nichts, dann spart man sich die Kosten und dann kann man immer noch, wenn es dann brenzlig wird, eingreifen. Das ist so diese Strategie, die wir derzeit sehen. Und mit dieser Strategie verlieren wir eben viel Zeit, die wichtig ist, um in der Technologie und in den Kostenstrukturen bei uns in Europa weiter nach vorne zu kommen. Statt jetzt zum Beispiel die Kosten im Standort Deutschland. Deutschland ist einer der schwierigsten Industriestandorte in der Welt. Hohe Steuern, schlechte Infrastrukturen, teurer Strom, Lohnnebenkosten bei den Beschäftigten, die immer weiter steigen. In diesem Konstrukt hätte man gebraucht Lohnnebenkostenverringerungen oder Strompreisverringerungen oder ähnliche Dinge, dass man wettbewerbsfähiger wird. Und was macht man jetzt von Brüssel aus? Jetzt verordnet man grünen Stahl, der in Europa gebaut wird. Die CO2-Emissionen meinetwegen in Indien sind weniger wert als die in Deutschland. Der grüne Stahl muss aus Europa kommen. Also geht man in protektionistische Maßnahmen rein, macht wie Donald Trump Zollerhöhungen für das Ausland und glaubt, hinter dieser Zollmauer kann man sich verstecken.
Na gut, aber liegen nicht genau bei diesen protektionistischen Maßnahmen irgendwo auch gute Gründe dahinter? Ich meine, chinesische Autos, die in Europa verkauft werden, sind teilweise hoch subventioniert. Das ist ja ein Markt, mit dem man einfach de facto nicht konkurrieren kann, wenn man halbwegs frei agiert.
Das ist die Geschichte, die uns immer erzählt wird, dass China alles subventioniert, dass die böse sind und uns nur in die Knie zwingen wollen. Ich glaube, da ist viel Märchen und Mythen dabei. In China gibt es für Käufer von Elektroautos Subventionen, aber für alle Elektroautos, nicht nur für die chinesischen. Die Batterieindustrie in China, weil die ist über 30 Jahre aufgebaut worden. Man hat dran gearbeitet. Bei uns meint man jetzt, wie in Brüssel, wieder mit so einem Booster für Batterie über Nacht dann die Batterie neu entwickeln zu können, groß skalieren zu können. Wir sind zu kleinteilig, wir sind zu kurzatmig. Wir haben nicht die lange Strecke vor uns. Und China zeichnet sich dadurch aus, dass langfristig gearbeitet wird, dass langfristig geplant wird. Schauen Sie, die Autoindustrie heute weiß ja wieder nicht, was er machen soll nach der Pressekonferenz heute. Im nächsten Jahr weiß man vielleicht, wie die Regulierungen aussieht. Also man weiß eigentlich gar nichts. In China gibt es diese Pläne und diese Pläne gehen bis zu 30 Jahre in die Zukunft und man hält sich an die Pläne und damit kriegt man Innovationen und nicht über Nacht vor und dann wieder zurück.
Na gut, ich weiß nicht mal, was ich morgen Mittag esse. Andere planen irgendwie 30 Jahre in die Zukunft. Das ist auch mal ein Modell. Aber Herr Dudenhöfer, Ich würde Ihnen gerne zwei Wörter vorsetzen und Sie sagen mir, was Sie davon halten, weil unser Wirtschaftsminister, also Wolfgang Hartmannsdorfer aus Österreich, hat die letztens in diesem Radio und Interview ebenfalls wiedergebracht. Er hat auf der einen Seite von erneuerbaren Kraftstoffen gesprochen und, das ist jetzt wirklich fast schon oldschool, könnte man vielleicht sagen, von der sogenannten Brennstoffzelle, an der in Europa ja immer noch geforscht wird, beispielsweise, ich glaube, auch in Deutschland. Und das zu verbieten, diese Forschung eben mit dem Verbrenner aus, das wäre nicht gut. Wie schaut es denn aus? Die Wasserstoffautos, die Brennstoffzellenautos, die Autos, die mit Benzin fahren, der CO2-neutral ist, ist das vielleicht die europäische Zukunft?
Ich glaube, das sind so Wunschträume, die man hat. Es ist ja bald Weihnachten. Man glaubt damit, so Weihnachtsgeschenke produzieren zu können. Aber gehen wir mal zu den Kraftstoffen. Man kann CO2-freie Kraftstoffe in Anführungszeichen produzieren, indem sie Strom nehmen und Strom dann in mehreren Stufen in Benzin oder Diesel umwandeln. Jede dieser Stufe kostet Energie, brauchen für die Energieumwandlung. Im Dritten Reich hat man bei uns in Deutschland Ähnliches gemacht, indem man flüssiges Benzin und Diesel produziert hat, eben halt aus Bäumen und Holz und all diesen Dingen.
Man kann das machen. Aber wir vergleichen hier jetzt nicht. Also das war, glaube ich, ein Auftrag, den die IG Farben damals bekommen hat. Und das hat ja damals auch nicht funktioniert. Aber es ist jetzt kein Twitter-Reichvergleich natürlich. Ja.
Also man kann das machen, aber es ist unendlich teuer. Sie brauchen große Anlagen und wir wissen heute nicht, wer diese Anlagen finanziert und wo sie gebaut werden. Zweitens, wenn wir uns die Effizienz anschauen, wenn sie den Strom direkt in den Elektromotor geben, haben sie 90% Wirkungsgrad bei dem Elektroauto. Wenn sie aus dem Strom erst Methan machen, aus dem Methan wandeln sie um in längerkettige Kohlenwasserstoffe und irgendwann haben sie Benzin oder Diesel und verbrennen das, Verbrennungsmotor hat 40% Effizienz, dann landen sie bei 20-30%, eher bei 20%. Also sie verschenken viel Energie durch Umwandlungsprozesse, die sie haben. Das kann nicht wirtschaftlich sein. Also erstens, die Investitionen fehlen, die Investoren fehlen, die Standorte fehlen und dann das Ganze rechnet sich nicht. Also lassen Sie uns realistisch bleiben. Synfuels kann man für Flugzeuge nehmen, für Flugverkehr oder Ähnliches, aber für Autos ist das wirklich zu weit weg. Jetzt kommen wir zu der Brennstoffzelle. BMW experimentiert die so ein bisschen rum. Toyota macht es seit 20 Jahren. Die bauen Auto, das nennt sich Mirai. Toyota verkauft im Jahr rund 10 Millionen Autos. Bisher haben sie in den 20 Jahren weniger als 20.000 von diesen Mirais verkauft. Also 10 Millionen pro Jahr oder in 10 Jahren 100 Millionen Autos oder noch mehr. Und davon dann 10.000 oder 20.000 Brennstoffzellenautos. Das klappt hinten und vorne nicht. Die Brennstoffzelle ist zu teuer. Die Infrastruktur fehlt. Und wo der grüne Wasserstoff herkommen soll, das weiß der liebe Gott, aber er verrät uns nicht.
Das zweite Mal, dass wir heute über den lieben Gott hier im Zusammenhang mit Autos sprechen. Ich weiß nicht, ob der die europäische Autoindustrie wirklich retten kann, ob das nicht vielleicht eine Hausnummer zu groß selbst für ihn ist. Herr Dudenhöfer, wenn man sich jetzt aber die Autoverkäufe an sich anschaut, und ich habe jetzt hier nicht die deutschen Zahlen, da sind Sie sicher besser drin als ich, aber ich habe die österreichischen Zahlen aus dem Jahr 2024. Da wurden in Österreich lediglich 17,6 reine Elektroautos neu angemeldet und das waren um 6,3% weniger als noch im Jahr 2023. Wenn man jetzt damit argumentieren würde, naja, der Markt wird es schon irgendwann regeln und wir kaufen eh alle nur Elektroautos, derzeit scheint es ja nicht der große Markt zu sein, zumindest in Österreich nicht.
Absolut, absolut. Und wenn Sie die Kunden fragen, in Umfragen sagen die, lass mir den Verbrenner, ich will den Verbrenner nicht weggeben. Schauen Sie, wir haben 10 Jahre Zeit. Was in 10 Jahren ist und wie die Kunden in 10 Jahren denken, das weiß noch nicht mal der liebe Gott. Also Kundenmeinungen, ja, Kundenmeinungen tun sich schnell ändern. Und die Idee wäre ja gewesen, lassen Sie uns mindestens 5 oder 7 Jahre nehmen und nach 7 Jahren dann überlegen, ob man sowas macht. Aber heute den Schwung rauszunehmen, glaube ich, bringt nichts. In Deutschland haben wir jetzt im letzten Monat 21% Elektroautos verkauft vom Gesamtmarkt. Am Jahresanfang waren es 13%. Es ist nach oben gegangen. Warum? Weil die Preise nach unten gehen. Mittlerweile ist der Preisabstand in Deutschland zwischen Elektroauto und Verbrenner, Elektroauto ist rund 1600 Euro teurer. Das ist fast nichts. Die Autobauer gehen in eine Strategie Preisgleichheit. Also BMW verkauft ein Mini zum gleichen Preis als Elektroauto, als auch als Verbrenner. Das sind Maßnahmen, die werden immer stärker um sich greifen. Und irgendwann, wenn die Autofahrer dann zu oft an der Tankstelle sind und die Preise sehen, werden sie nachdenklich werden. Also lassen Sie uns diese 10 Jahre nehmen und nicht heute die Flinte ins Korn werfen und sagen, können wir nicht, geht nicht, wollen wir nicht. wir bleiben bei dem, was wir schon seit 100 Jahren haben.
Wenn wir bei diesen Verkäufen bleiben, es soll jetzt sogenannte Superkredite für E-Autos geben. Auch das ist bei dieser Präsentation in Brüssel vorgestellt worden. Und auch für Kleintransporter, muss man dazu sagen. Was können wir uns darunter vorstellen? Zinsfreie Kredite, damit ich mir ein E-Auto kaufen kann oder inwiefern?
Also so wie ich jetzt die EU-Kommission vorhin verstanden habe, gibt es diese Superboni. Ein Teil ist für Kleinstwagen, für Elektroautos. Also wenn Sie dann x kleine Elektroautos verkaufen, dürfen Sie einen großen Verbrenner verkaufen dafür. Der wiegt irgendwie oder kompensiert dann bei Ihnen geradezu dann die CO2-Emissionen, die dann dieser Verbrenner macht. Also nochmal, der Porsche 911 Turbo braucht x Kleinwagen, um dann weiterhin als Verbrenner fahren zu können und glücklich zu sein. Das ist die EU-Regelung in meinen Augen.
Wie sieht es denn eigentlich bei der Akzeptanz der Kunden aus? Sie haben jetzt schon gesagt, die Preise gleichen sich immer weiter an. Was man allerdings gerne mal zuerst beobachtet, wenn man sich vielleicht überlegt, ein E-Auto zu kaufen, ist die Reichweite. Ich habe letztens den sehr schönen Begriff deutsche Reichweiteangst gelesen. Das heißt, dass man Angst hat, dass man irgendwann auf der Autobahn auf einmal stehen bleibt. Da gibt es ja doch immer noch gewaltige Unterschiede je nach Preisklasse. Je günstiger das Auto ist, umso weniger weit komme ich, ohne aufladen zu müssen. Wird sich das noch ändern?
Ja, schauen Sie, je größer die Batterie ist, umso länger ist die Reichweite. Bei den Batterien ist es so, dass Preise nach unten gehen. Dadurch, dass man Lithium-Eisenphosphat im Kathodenbereich hat, in der Batterie hat man die Kosten deutlich gesenkt. Also die Batterien sind mittlerweile größer, alles über 50 Kilowattstunden und so weiter. Mercedes geht in die 100, 120 Kilowattstunden. Man muss aufpassen, dass das Gewicht nicht zu groß wird. Und dann kommt die nächste große Generation bei den Batterien. Und das ist die Feststoffzelle, die Solid-State-Batterie. Die wird deutlich leichter und ist schneller zu laden. Und beim Laden werden auch nicht mehr so viele hohe Temperaturen erreicht, dass sie gekühlt werden müssen, also die Ladestrukturen werden besser. Und heute können Sie schon bei Standardbatterien, also Standardbatterien, bei interessanten Batterien, bei Mercedes meinetwegen den CLA mit 800 Kilometer Reichweite fahren und kriegen in 15 Minuten den Strom, wenn er bei 20% ist, wieder auf 80% hochgeladen. Also es geht voran. Wir haben 10 Jahre Zeit, werfen wir heute die Flinte nicht ins Korn.
Da bin ich mir bis jetzt noch nicht ganz so sicher, ob das passieren wird oder nicht. Ein weiterer Punkt, den man bei E-Autos auch immer wieder zu hören bekommt oder den man liest, ist, wenn man sich ein E-Auto kauft, dann bleibt man früher oder später auf diesem Fahrzeug sitzen, weil man kann es einfach nicht wiederverkaufen. Dieser Markt existiert nicht, gebrauchte Elektroautos sind unattraktiv und so weiter und so fort. Wie sieht es denn da derzeit aus? Kann man diese Angst nehmen?
Das muss man ernst nehmen, aber ich glaube, das ist wie bei allen Dingen. Gebrauchtwagenkäufer sind in der Regel Leute, die kein Auto leasen, sondern das Auto kaufen und dann 4, 5 Jahre fahren und dann oder 6 Jahre fahren und dann die Budgets nicht so reichhaltig haben wie die Neuwagenkäufer. Von daher muss man denen so ein bisschen Zeit geben, sich mit der Technik vertraut zu machen. Beim Neuwagenkäufer, der ein Leasingfahrzeug fährt, wenn das Ding kaputt geht, wenn die Batterie kaputt geht, nach 3, 4 Jahren interessiert er nicht mehr, weil er nach 2 oder 3 Jahren das Fahrzeug wieder abgibt. Aber der Gebrauchtwagenkäufer, der muss sein Geld zusammensammeln, um sich dann sein Auto zu kaufen, was er 5, 6, 7 Jahre fahren will. Und für den sind natürlich die Überlegungen, wie stabil ist das, wie lange kann ich damit fahren, wie sind die Reparaturkosten, ein wesentliches Argument. Und da wird sicherlich mehr Informationen in der Zukunft zur Verfügung sein. Bei uns, der ADAC, hat in vielen Batterietests schon herausgefunden, dass die Batterien viel länger halten, als alle Menschen glauben. Also es ist ein Zeitprozess, aber es wird so sein, dass die nächsten Generationen besser sind. Und die ersten Generationen, die jetzt als den Gebrauchtwagen kommen, das sind ja gerade die Fahrzeuge mit kleineren Batterien, mit kurzen Reichweiten, mit weniger Technologie drin.
Herr Dudenhöfer, vielleicht abschließend, ich würde noch einmal ganz kurz ins Verstehen kommen, um es vielleicht selbst auch zu verstehen. Wenn ich jetzt einen Verbrennermotor und einen Elektrowagen miteinander vergleiche, man kann schon vielleicht anerkennen, dass ein Verbrennermotor eine durchaus interessante Erfindung war und ja auch wirklich spektakulär teilweise funktioniert. Also das ist einfach mechanisch gesprochen irgendwie cool und da kommt vielleicht ein E-Auto nicht mit, ist für den Normalverbraucher wahrscheinlich relativ wurscht. Aber die Frage ist, ist das vielleicht mit ein Grund, warum es sich in Europa so schwer anfühlt, diese Technologie hinter sich zu lassen? Weil wir quasi die waren, vor allem Sie in Deutschland, die diesen Ottomotor mehr oder weniger erfunden haben, die quasi seit über einem Jahrhundert damit rumfahren.
Wir haben große Forschungsanstalten. zum Beispiel bei Ihnen die AVL in Graz, die sehr viel getan haben dazu, die den Verbrennungsmotor wirklich sehr, sehr stark weiterentwickelt haben. Aber jetzt sind wir in einer neuen Generation, die eben halt besser ist nach meiner Einschätzung als alles das, was man bisher erreicht hat. Und der Verbrennungsmotor hat auch seine Grenzen. Diese 40% kann man vielleicht noch auf 45% Effizienz hochsteigern. Aber dann ist es auch einfach, weil mechanische Kräfte drin sind, Bewegungen drin sind. Der Elektromotor, denken Sie meinetwegen an Ihre Waschmaschine zu Hause, die läuft 10 Jahre, ohne dass Sie irgendeinen Ölwechsel oder irgendeine Reparatur machen müssen. Also das Bild wird sich ändern. Das Bild ändert sich nicht von heute auf morgen. Die Bäume brauchen was Zeit, um in den Himmel zu wachsen. Aber je stärker die Menschen mit der Technologie vertraut sind, umso größer ist das Zutrauen, umso größer wird in der Zukunft der Hang sein, sich mit dem Elektroauto zu bewegen.
Und vielleicht ganz abschließend, weil Sie jetzt schon mehrfach diese 10 Jahre angesprochen haben, die Sie der Automobilbranche noch Zeit geben. Geht sich das aus? Wird diese Zeit genützt werden, Ihrer Einschätzung nach?
Also derzeit wird es eher weniger genützt, weil derzeit kriege ich ja das Signal, naja, so schnell muss es nicht sein. Es gibt diese Ausgleichsmechanismen, lasst ja Zeit. Und in der jetzigen Situation, wo wir sind, die Gewinne sind schlecht bei den Autobauern, versucht man die Gewinne zu verbessern. Und das macht man, indem man Kosten spart. Und Kosten sparen sie, indem sie Investitionen auf die Zukunft ausschieben. Von daher glaube ich, das ist ein trügerisches Argument, jetzt sich mehr Zeit zu lassen, Zeit zu gewinnen, denn kann uns kosten die Zukunft.
Ferdinand Dudenhöfer war das. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute und beste Grüße.
Ich bedanke mich. Also, schönen Tag noch.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie uns eine Bewertung da oder verfassen Sie einen Kommentar. Das hilft uns bei der Verbreitung unserer journalistischen Arbeit. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.